Dienstbereit. Willkommen bei der Late Night Show hier in Saal G beim 38C3. Es freut mich sehr, euch Leute zu präsentieren, die sehr wichtig für die Netzneutralität sind, wofür sie seit Jahren kämpfen, sie zu bekommen und sie zu erhalten. Der Talk heißt Netzneutralität, warum er immer noch wichtig ist, und zwar mehr denn je. Und der wird von Epicenter.works und Gesellschaft für Freiheitsrechte präsentiert. Und die Redner sind Thomas und Jürgen. Bitte gebt ihnen einen warmen Applaus.
Thank you so much.
Vielen Dank. Wie ihr vielleicht im Programm gesehen habt, sollten wir eigentlich 3 Personen sein. Aber Raquel Reno Nunes konnte nicht rechtzeitig hier sein. Das hält uns aber nicht auf. Wir werden weitermachen. Es wird ein bisschen spontaner sein, aber ich denke, das ist gut. Das Problem oder das Thema, über das wir reden, ist die Netzneutralität. Und vielleicht sollten wir kurz eine Einführung in das Thema geben. Netzneutralität ist das Konzept, das wirklich das Internet unterscheidet von allen früheren Telekommunikationsnetzen. Das ist das Prinzip, dass es unterscheidet vom Telefonnetzwerk, wo es einen zentralen Kontrollpunkt gibt, der entscheidet, ob du die Erlaubnis bekommst, den Anruf zu machen und wie viel es kostet. Es gibt uns auch die Möglichkeit, nicht nur Informationen zu empfangen, wie im Fernsehen, aber auch sie zu senden in einer gegenseitigen bidirektionalen Beziehung. Und das ist nun in vielen Rechtsprechungen der Welt als Gesetz festgeschrieben. Und wir wollen tatsächlich auch einen sehr globalen Blick auf das Thema richten. Ohne weitere Verspätung fangen wir an mit dem Thema Zero Rating. Das ist Chaos-Teil, das ist Raquels Part. Wir fangen mit einer Definition an, bevor wir dann zu Disinformation kommen. Zero Rating ist die Praxis von einigen Anbietern, einen Preis von 0 für bestimmte Apps oder in anderem Sinne, sie also aus dem monatlichen Datenlimit herauszurechnen. Zero-rated Apps werden also dort nicht mit eingerechnet. Die können unendlich viel Musikstreams oder Messaging-Dienste benutzen. Und das ist eine häufige Praxis, die in vielen Rechtsprechungen illegal ist, in Europa, Kanada und Indien. Aber sie ist ziemlich verbreitet und speziell sieht man das in Ländern, wo eine bestimmte Struktur existiert, wenn es darum geht, wie man Internetzugang eigentlich einkauft. In den meisten Fällen in der westlichen Welt gibt es eine Festnetzverbindung und in vielen anderen Ländern ist das eigentlich sehr ungewöhnlich für Afrika, für Amerika außer USA und Kanada, arabische, asiatische Länder. Und wenn wir berücksichtigen, dass Festnetz recht selten ist, dann ist das häufig natürlich Mobilverbindungen. Also viele benutzen tatsächlich das Internet über mobile Verbindungen. Und das heißt auch meistens über ihr Smartphone, nicht über einen Desktop-Rechner. Es wird noch interessanter. Dies sind übrigens alles Zahlen von der International Telecommunications Union. Und wenn man das nun hier, wenn man nur die Kosten als Teil der Kosten eines Durchschnittshaushalts anschaut, dann sind wir hier in Europa in der Luxusposition, dass wir nicht mal 1%, nicht mal 0,5% für unsere monatlichen Internetkosten ausgeben, wohingegen in Afrika es 4 bis fast 5% sind, also fast das Doppelte dessen, was die Breitbandkommission als eine bezahlbare Zielgröße ansieht. Also die Realität in vielen Ländern ist, dass die Kosten also sehr viel höher sind und Leute werden also vom Kauf einer normalen Internetverbindung durch Preis ausgeschlossen. Und was ist nun, wenn Zero Rating hier dazu kommt? Zero Rating ist oft kombiniert mit verschiedenen anderen Dingen, die ausgeschlossen sind. Und das Häufigste sind tatsächlich Messaging-Apps. WhatsApp ist hier ganz vorne, ganz weit vorne. Also wir haben viele Länder in der Welt, wo einige Dinge zusammenkommen. Eine starke Dominanz von WhatsApp, nicht so sehr Telegram oder Signal. Also alles konzentriert auf diese eine Messaging-App, die zu Meta, also Facebook, gehört. die meisten Leute da nutzen das Internet über Mobilverbindungen und das ist teuer. Und das heißt, ihr habt vielleicht nur einen halben Monat lang Internet und danach ist euer Datenvolumen aufgebraucht, aber ihr könnt immer noch WhatsApp benutzen. Was heißt das? WhatsApp ist deine einzige Verbindung zu irgendeiner Form von Medien. Und das ist nicht nur Kommunikation. Peer-to-peer, von Menschen zu Menschen, es ersetzt auch die normalen Nachrichtenquellen. Wir reden über Paywalls in lokalen Zeitungen. Man ist dann gar nicht in der Lage, die lokale Website überhaupt anzuschauen. Aber WhatsApp bleibt da. Das heißt, Politiker und Marketingmenschen sind sich sehr bewusst, dass dies die Realität ist. Und wir sehen eine Menge von Politikern, hier der Präsident von Mexiko, die also eigene Kanäle für WhatsApp erstellen, um ihre Wählerschaft zu mobilisieren und ihre Botschaft anzubringen, was auch immer sie ist. Und wir haben also diesen Typen hier, der Gründer von Cambridge Analytica, der ist auch in diesem Business, der macht also Wahlkampagnen über WhatsApp. Und Stufe 4 dieser ist, dass man durch Desinformation gefangen ist. Und wir sehen das in vielen Rechtsprechungen der Welt, in Brasilien, viele arabische Länder, afrikanische Länder. Desinformation wird über WhatsApp dort verbreitet. Und das erzeugt eine Echokammer und ein Gefängnis für viele Leute, in dem sie festgehalten sind in einem Informationsgefängnis, wo Desinformation, even wenn man sie überprüfen möchte, immer, wenn man also eine unabhängige zweite Quelle haben möchte, hätte man diese Möglichkeit nicht. Also wenn niemand in deinem sozialen Kreis physisch sagen kann, nein, diese Zahl ist falsch, dieses Ereignis hat nicht stattgefunden, dann kann man das nicht überprüfen. Haben wir was vergessen? Wir sehen das auch in Europa und Deutschland. Wir haben unsere Familienmitglieder, die sagen, die bestimmte Dinge über WhatsApp empfangen und sie denken, dass einfach nur ein guter Freund das weitergeleitet hat und das ist also eine Vertrauensquelle und das kam von einem anderen Freund. Und so wird also diese Information verbreitet und man bekommt eine Nachricht, die man für vertrauenswürdig hält und man wird dann also empört und sagt, oh, das kann ich nicht glauben. Deswegen leitet man das weiter. Und wir haben also eine Welt, in der niemand wirklich überprüfen kann, was passiert. Wie du gesagt hast, dies also breitet sich aus wie ein Buschbrand und wird verwendet, um Wahlen zu manipulieren, um den zivilen Diskurs zu beeinflussen und so weiter. Wir haben also eine starke Verbindung. Disinformation braucht eigentlich Fact-Checking. Und die Infrastruktur ist, was wir hier beleuchten möchten. Denn wenn die Infrastruktur nicht da ist, wenn Telekommunikations-Europa Anbieter nun schmutzige Deals mit Facebook machen, dann kann das sehr, sehr gefährlich für eine Demokratie werden in einer Wahlkampagne. Und deswegen ist es wichtig, dass Leute zum Beispiel in Kolumbien an das Verfassungsgericht gegangen sind, über ihre lokalen Verbraucherschutzorganisationen. Und die haben tatsächlich einen Fall vor das Verfassungsgericht gebracht, um Zero Rating illegal zu machen. Susanne Blum von der deutschen Verbraucherschutzorganisation hat also tatsächlich Zero Rating in ganz Europa killen können und wir hoffen, dass dieser Fall in Kolumbien ein ähnlicher Moment sein kann, um hier wirklich etwas zu ändern.
Dann gehen wir zum nächsten Punkt, das ist 5G. Das ist die fünfte Generation von Mobilfunknetzen. Ihr habt wahrscheinlich auch jetzt auf eurem Telefon 4G oder 5G und das war sehr gehypt. Und ihr habt diese Telekom-Lobbyisten darüber reden, wie es Wirtschaften und so weiter ändern würde und Gesellschaften. Und das hier ist viel Bass und Hype und das hat keinen materiellen Hintergrund. Aber da sind einige technologische Features von 5G, die eine Challenge für Netzneutralität sind. Eins, worüber ich reden möchte, das ist Network Slicing. Das heißt, man spaltet das Netzwerk auf in unterschiedliche Netzwerke für niedrige Latenz oder niedrige Energienutzung. Das heißt, sie sind getuned für eine bestimmte Benutzung. Und da wird alles wird alles durch wird nicht mal alles durch die gleiche Leitung geschickt, sondern es wird jetzt durch unterschiedliche Leitungen geschickt. Und das heißt, die Kommunikationsfirma kann bestimmen, durch welche Schicht es geschickt wird. Aber wir denken, dass es der User entscheiden sollte, wodurch es, wie es geschickt wird. Aber die Kommunikationsfirmen wollten in Kontrolle sein und entscheiden, durch welche Schicht es geschickt wird. Das bekannteste Beispiel in Deutschland ist die Deutsche Telekom. Die haben dieses 5G-Gaming-Abo eingeführt. Und du bekommst einen sehr gutes Netzwerkbereich für niedrige Latenzspiele. Und sie können natürlich entscheiden, welche Spiele das benutzen können. Nicht der Nutzer kann entscheiden. Und das natürlich in unserer Position ist eine Verletzung der Netzneutralität ist. Und wir gehen davon aus, dass es auch in anderen Bereichen auftreten wird. Aber der große Fallbereich, der große Kampf, der über die Berichte sich ausweitet, ist das Spenden von Monopoly. Das große Monopoly.
Very wrong. Telefonfirmen waren Monopole. Wenn ich Jürgen anrufe, dann wird meine Telefonfirma, seine Telefonfirma dafür zahlen, dass sie den Anruf terminiert. Wenn ich also ein kleiner Provider bin, der nur wenige Kunden hat und Jürgen ist bei einem großen Provider, sein Provider wird also eine Menge Geld damit machen, einfach nur das Geld einzusammeln für die ganzen eingehenden Anrufe, die sie also annehmen müssen. Das ist sehr schlecht für den Wettbewerb. Das zerstörte die Agilität des Marktes und das ist nicht die Weise, wie das Internet funktioniert. Im Internet haben wir das System, dass man die eigenen Kunden von den Kunden Geld einsammelt und es behält. Die Deutsche Telekom hat aber das Gegenteil vorgeschlagen. Sie haben vorgeschlagen, dass also dort, wo die Daten hinfließen, das Geld sein sollte. Das ist ein Talk, den ich gehalten habe, eine Folie aus einem Talk beim 32C3. Und das ist also genau was, wofür Sie gerade kämpfen, in Europa und in der ganzen Welt. Dieses System, das also die sendende Partei zahlt, es gibt verschiedene Namen, aber das Geld also den Datenflüssen folgen soll. Und wir hatten das in Südkorea. Südkorea ist das einzige Land in der Welt, das solch ein Schema umgesetzt hat vor mehreren Jahren. Und das ist ziemlich bezeichnend, denn Südkorea ist das Land mit der besten Netzwerkinfrastruktur der Welt. Sie haben 100% Glasfaser. Es gibt kein Haus, das keine Glasfaserverbindung hat. Man könnte also annehmen, dass alles perfekt ist, aber seltsamerweise in den letzten Jahren hat die Latenz sich erhöht. Die Qualität für die Apps, die das benutzen, wird jedes Jahr schlechter. Gamers beschweren sich jetzt sogar, dass sie nicht mehr mithalten können im Wettbewerb wegen ihrer Internetverbindung. Das zeigt also wirklich die Gefahren für unsere Möglichkeit, das Internet zu benutzen, die durch Internetneutralität garantiert wird, durch die darunterliegende Internetstruktur, Infrastruktur. Und diese Debatte hat also Europa erreicht. 2022 hat die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vestager, diese Idee vorangebracht, die sie später zurückgenommen hat. Aber hier wurde also ihr Untergebener Thierry Breton, großer Fan der Telekommunikationsindustrie oder Branche, dass er diese Idee wirklich vorangebracht hat und machte daraus ein sehr wichtiges europäisches Projekt und er war sehr laut. Er hat sich also stark dafür eingesetzt. Er wollte Gesetzgebung sehen und ist gescheitert. Seine Nachfolgerin, Henna Virkkunen, ist jetzt als digitale Kommissarin in der Verantwortung zu entscheiden, ob wir Netzneutralität behalten oder in diese Telefoniezeit zurückgehen. Und ich möchte einige Argumente erklären, was mit dieser Idee falsch ist.
Wie ich schon früher erklärt habe, das Argument ist das Fair-Verteilen. Die Mobilfunkanbieter sagen, sie müssen diese ganzen Daten von Google und so weiter handeln und sie sollten uns Geld davon geben, dass wir das machen. Und wer mag es nicht von Big Tech Geld zu nehmen? Das ist die grundlegende Idee. Wenn man genauer hinguckt, Der Haupt-Internet-Traffic geht zu gegen Video-Streaming und das ist dann 4K. Und dann E-Commerce oder Suche machen nur einen kleinen Teil der Suche aus, aber sind verantwortlich für 87% des Traffics. For Amazon and for Google. Und das wäre ein großer Vorteil für Google und Amazon. Und das ist alles andere als fair. Das ist das Argument, was darunter liegt. Das andere Argument ist auch nicht wahr. Dass auch keine erhöhten Kosten, um diese Daten zu handeln. Die Investmentkosten, um das aufrechtzuerhalten, ist ziemlich stabil. Aber weil die Technologie jedes Jahr besser wird, kann man immer mehr Daten jedes Jahr halten, weil die gleiche Netzwerktechnik, die man heute kaufen kann, kann viel mehr Traffic halten. Es wäre auch noch schlecht für kleine Telefonanbieter, für kleine Internetanbieter. Es wäre also auch schlecht für die Preise, weil dadurch die Preise höher werden. Das andere Problem mit diesem Fair Share ist, dass ist die Drohung, wenn Content-Providers nicht bezahlen, dann könnte ihnen was passieren. Wir fragen diese großen Firmen, dass sie zu jedem Internetanbieter in Europa Geld bezahlen. Sie werden hart dafür kämpfen, dass sie das nicht bezahlen müssen. Und wenn sie nicht bezahlen, dann wird natürlich die Qualität reduziert. Und das ist natürlich dann ein Verstoß gegen die Netzneutralität. Weil es dann dagegen verstößt, dass wir nicht mehr wählen können, wie wir das Internet benutzen wollen. Die ganze Idee ist auch schlecht im Sinne von Zuweisung. Nur weil ein Netzwerk Traffic zwischen einem Content Delivery Network und der Telekom fließt, heißt das nicht, dass das mit dieser Firma ist. Da gibt es mehr als 8000 autonome Systeme, die das Internet ausmachen. Da gibt es sehr viele Seiten in diesem Markt. Da gibt es auch noch Sachen wie Disney Plus. Das ist in einigen Ländern so groß ist wie Netflix. Aber sie haben ihr eigenes Netzwerk. Die haben eigene Server, um ihr Content zu verteilen. Und müsste man das auch alles jetzt bezahlen lassen? Auch alle anderen kleinen Medienfirmen müssten auch bezahlen, wie Hetzner und Cloudflare müssten dann ihre Preise erhöhen. Und wenn man Tor oder VPN oder Apple Privacy Relay benutzt, macht man es unmöglich, diesen Traffic zuzuweisen. Und das führt dazu zu diesen großen Kollisionen von Organisationen, Ländern und einem großen Teil der Industrie, die diese gegen sich die Gebühren sind. Ein Kollege von mir hat das mit der Invasion von Irak verglichen. Wir haben Wikimedia und Paramount. Wir haben die Spieleindustrie und wir haben die Internet-Austausch. Wir haben die Sportrechte, die ganze Öffentlichkeit und alle privaten Broadcaster sind dagegen. Aber Mario Draghi in seinem sehr bekannten Report darüber, Europa wettbewerbsfähig zu machen, da steht denn, dass wir Milliarden investieren müssen, um Europa dahin zu bekommen. Und ein Teil davon war genau diese Idee einzubauen. Und die Telekom-Industrie hat einen großen Gewinn in ihrem Lobbying bekommen. Aber sie haben es nicht bekommen. Die letzten Entscheidungen vom Konsul der Europäischen Union sagen, dass es auf der Fakten basieren muss und dass dieses nicht funktioniert. Und ja, wir konnten Netzneutralität verteidigen, aber der Kampf wird in den nächsten 4,5 Jahren weitergehen. Leider hat es nicht hier aufgehört, sondern wir haben immer noch diese dumme, gefährliche Idee in Brasilien. Wir haben das in Indien, wo die das probiert haben, und auch zuletzt in Kolumbien. Hier passiert viel, was uns besorgt haben sollte und wo wir drauf aufpassen müssen.
Danke, Thomas. Und jetzt gehen wir zu unserem letzten Abschnitt. Bleiben wir ein wenig in dieser Frage, wer bezahlt? Ich schaue Netflix an, ich habe ein Zoom-Treffen, benutze einen Cloud-Dienst. Zahle ich dafür oder zahlt Zoom auch? Wir haben also schon gehört, in der internationalen Ebene ist das sehr besorgniserregend. In Europa, wir haben bis jetzt einen Sieg, aber lasst uns nicht darauf ausruhen. Und schauen wir erstmal auf Deutschland. Wir haben gehört, dass Deutschland also dieses Fair-Share-Modell ablehnt. Das hört sich gut an, oder? Naja, es gab diese magentafarbene Telekommunikationsfirma, die das anders sieht. Und ich habe nun versucht, habe darüber nachgedacht, das zu erklären. Ich bin ein Jurist, versuche das also hier auf der juristischen Ebene zu erklären. Zum Glück für euch hat Thomas hier interveniert und wir nehmen jetzt die zweitbeste Lösung, alles, was alle meine guten Lehrer getan haben. Ich zeige euch ein Video. Does this sound familiar? You want to visit a website, but it just won't load. You start wondering, is it the Wi-Fi? Or maybe the website is overloaded. Or a drunken fisherman snagged an undersea cable? But what probably doesn't cross your mind is that your internet provider could be intentionally slowing down your connection just to make more money. Sounds crazy, right? Ja, wir bekommen jetzt leider nur den Saalton und das Video ist sehr schlecht zu hören. That's the reality. Here's how it works. You pay your internet provider to connect you to websites. Du zahlst deinen Internetanbieter, um euch mit den weltweiten Diensten zu verbinden. Smoothly, and you can enjoy your Netflix evening in peace. No money changes hands. This is standard practice. Du zahlst deinen Provider, dich an das große Netz anzubinden, und kein weiteres Geld wechselt hier die Seiten. Und Telekom sagt jetzt, oh, die Verbindung zu diesem Anbieter wird sehr stark benutzt. Könnten wir da nicht ein bisschen mehr Geld von abziehen? Die Telekom zwingt nun Anbieter von Online-Diensten in überteuerte Verträge. That means the Telekom is violating net neutrality, the principle that all content on the internet should be equally accessible. And Telekom fails to deliver what you're paying for, a fast connection to the entire internet. All this just because Telekom double dips when you use the internet by charging you and the online services, the only German internet provider to do so. If you believe that all websites and online services should be equally accessible to everyone and that authorities should finally put a stop to Telekom's practices before other internet providers follow their example, visit netzbremse.de for a neutral, free and fast internet for everyone.
All right. At this point I want to say thank you.
An diesem Punkt möchte ich einfach sagen, danke. Danke an Alexander Lehmann für dieses fantastische Video. Der hat also jetzt auch im Wesentlichen meinen Job erledigt. Um hier nur kurz zusammenzufassen, was passiert? Du bist ein Provider für Content und eine Applikation und die möchtest deine Kunden der Deutschen Telekom erreichen. Die Deutsche Telekom hat etwa 40% des Marktanteils in Deutschland. Also wenn du deutsche Kunden erreichen möchtest und Kundinnen, musst du über die Telekom gehen. Und die sagen dir dann, ja, natürlich, du kannst immer unser Netzwerk benutzen, das ist nicht das Problem, aber das Problem ist, wenn du nicht uns Geld zahlst, kannst du zwar teilnehmen, aber dies wird eine sehr langsame Leitung sein. Und für dich ist das natürlich ein Problem. Denn die Kunden am anderen Ende denken nicht, dass das Problem bei der Telekom ist. Sie denken, das Problem ist mit dem Anbieter ist und sie wechseln zu einem anderen Anbieter. Und das ist ein großes Problem am Ende für dich. Du wirst also wahrscheinlich dafür zahlen müssen als Anbieter. Von der Kundenseite sieht das nun wie aus? Ich bin ein Kunde bei der Telekom und ich habe jetzt also Zugang zu zwei verschiedenen Arten von Internet. Es gibt den normalen Zugang. In Deutschland war das Internet nie sehr schnell, aber relativ schneller Zugang, den wir alle kennen. Und das zweite Internet ist vielleicht 1992, Modemzeiten, Man kann einen Kaffee kochen, während man eine Seite lädt. Und wer entscheidet, welches Internet du bekommst? Naja, es hängt davon ab, welchen Service, welchen Anbieter du benutzt. Wenn es ein Anbieter ist, der dafür zahlt, dann ist es langsam, es ist schnell und sonst seid ihr zurück in der Modemzeit. Und dies passiert sehr viel. Also Leute, die Canva nehmen, die benutzen, die Gaming machen, aber auch Forschende. Was wir also versucht haben, ist, viele, viele Fälle zu sammeln. Und wir haben bereits mehr als 100 solcher Beschwerden von Leuten, die sagen, irgendwas ist hier falsch, mein Dienst ist sehr, sehr langsam. Und wir haben über Netzneutralität schon die ganze Zeit geredet und jetzt haben wir wieder aus meiner Rechtsanwaltsperspektive oder Juristenperspektive etwas Gesetz, was ich hier auf euch loslassen muss. Keine Sorge, wir werden das schnell behandeln. Ist dies nun wirklich legal? Dieses Konzept der Netzneutralität ist tatsächlich im Gesetz festgeschrieben in der EU, in der Open Internet Verordnung. Und speziell hier in diesen Abschnitten. Und um es zusammenzufassen, es gibt das Recht der EndkundInnen, auf Informationen zuzugreifen, völlig unabhängig von dem Ort, von dem diese Information kommt. Ihr habt also das Recht zu wählen. Schaut ihr Netflix? Verwendet ihr Canva oder einen anderen Dienst? Ihr könnt all dies auf gleiche Weise benutzen, gleichberechtigt. Auf der anderen Seite gibt es eine Verpflichtung für die Anbieter wie die Deutsche Telekom, keine Diskriminierung auszuüben. Also einzelne Dienste nicht zu benachteiligen, anhand der Frage, ob die Leute der Telekom Geld zahlen oder nicht. Das ist also im Gesetz enthalten. Das ist also klar illegal, oder? Was passiert hier? Naja, ist da nicht irgendjemand, der dieses Gesetz durchsetzen müsste? Ja, es gibt jemanden, die Bundesnetzagentur ist verantwortlich dafür. Und ja, insgesamt machen sie tatsächlich einen sehr guten Job, aber wir denken, dass in diesem Bereich ein bisschen Nudging brauchten. Und wir haben deswegen unsere Köpfe zusammengesteckt und uns gefragt, was kann man tun? Und wir haben tatsächlich eine Bekanntgabe hier. Und das ist, dass wir eine Beschwerde einreichen. Um das nun endlich in Gang zu bringen. Wir, das sind Epicenter Works, Gesellschaft für Freiheitsrechte, zusammen mit der Verbraucherzentrale Bundesverband, Deutschlands größte Verbraucherschutzorganisation und die fantastische Stanford-Professorin Barbara von Schäbig. Und wir reichen diese Beschwerde ein und dies ist also interessante Information, denken wir, aber wie könnt ihr helfen? Danke, dass ihr nachfragt. Ja, wir haben einige Möglichkeiten für euch beizutreten. Erstens, habt ihr eine Vertragsbeziehung mit der Telekom? Ihr könntet unserer Beschwerde beitreten, wenn ihr möchtet. Seid ihr ein Netzwerkingenieur, Ingenieurin, dann schickt uns Daten. Wir haben zwar schon eine Menge Beispiele, aber sendet uns Daten. Und wenn ihr mehr wisst, könnt ihr natürlich auch Whistleblowerin werden, natürlich sehr diskret und außerdem die Nachricht an alle hier und alle draußen. Unterstützt uns einfach, indem ihr unseren Newsletter abonniert. Und wir können immer Spenden gebrauchen. Und wie macht ihr all das? Naja, schaut euch die Website an, die schon angezeigt wurde hier vorher, www.netzbremse.de. Und morgen, übermorgen genau, gibt es einen Workshop um 2 Uhr im Saal 5. Der Workshop wird in Deutsch gehalten werden. Wir können unsere Ideen austauschen, eure Fragen beantworten. Aber natürlich werden wir einige Fragen auch schon hier beantworten. Vielen Dank.
Thank you so much.
Thank you. Wir haben Zeit für einige Fragen. Wenn du eine Frage hast, geh zu den Mikrofonen. Wir haben Mikrofon 1, 2 und 3 und 4. Und wir haben auch Fragen aus dem Internet. Wir fangen mit Mikrofon 1 an. Ja. Hallo, danke für deinen Talk. Meine Frage ist, ob du ihr sagen würdet, ob die Verbindung zwischen verschiedenen Internetanbietern von der Netzneutralität abgedeckt ist. Das ist eine wirklich gute Frage. Das werde ich jetzt hier zusammenfassen. Das ist komplett von der Netzneutralität abgedeckt. Kein Netzwerkanbieter könnte funktionieren ohne diese Zwischenverbindungen. Und nirgendwo wird der Feind, was ein Internetzugang ist. Und den Recht der Nutzer ist es die Verbindung zu allen Endpunkten und das Recht, die Informationen zu verteilen, unabhängig von der Ziel oder wo es herkommt. Daher folgt es daraus, dass man nur Internetangriff zu einem bestimmten Netzwerk hat. Das wäre kein Internet, das wäre nur Netzwerkzugriff. Und das ist nicht, was die Telefonindustrie und was die Telekom dann anbietet. Natürlich glauben wir das, aber deswegen würden wir nicht die Beschwerde einreichen. Aber aus rechtlich gesprochen, da gibt es keine Entscheidung, die das jetzt sagt. Aber wenn man darüber logisch denkt, wenn man so eine Regel einführt, dass die Diskriminierung auf einem bestimmten Level verbietet und darauf auf der Basis gibt es Entscheidungen. Und dann im Level dahinter, man dann sagt, dass man dann auf einmal doch diskriminieren kann, das hätte dann gleichen Effekt. Das wäre nur sehr seltsam, würde ich sagen. Wir haben die Frage aus dem Internet. Signal Engine, bitte. Hier ist eine Frage aus dem Internet. Das geht zum Anfang des Talks zurück. Bedeutet nicht, dass Null-Cost-Verbindungen zu verbieten, macht das nicht, dass die Internet auch nicht erreichbar und dann, dass es nicht gefact-checkt werden kann. Das ist eine sehr offene Frage über Zero-Rating in Ländern, wo sich die Kosten von Internetzugang ein Problem sind. Da sind viele Antworten zu diesem Punkt. Da kann man zu Einschränkung von Behörden, dass Zero-Rating nicht sinnvoll ist, um Verbindungen bereitzustellen. Und wir haben Länder, wo dieses Problem haben, wo Zero-Rating nicht das Problem nicht hilft, mehr Leute ins Internet zu bringen. Das ist nicht nur einfach in Bezug auf das WhatsApp, sondern viel einfach. Und da gibt es dann internet.org und die Facebook Ersatz für das ganze Internet. Und das ist eben auch wichtig aus einer rechtlichen Sicht, das zu sehen. Und wenn man dann nur Nutzer nur eine sehr wenige Dienste gibt, das ist dann deutlich billiger, das ist nicht weniger billig als das machen. Man muss immer noch das Netzwerk bauen, man muss die Accounts managen und man muss dann die Verbindung limiten. Und warum nicht einfach einen niedrigen Durchsatzmodus haben, der gut genug ist für alle Anwendungen, die ich so benutzen möchte, aber der die meisten textbasierten Sachen erlaubt und auch Textnachrichten. Das würde dann auch unabhängig von der Technik sein, es würde mit Netzneutralität übereinstimmen und das würde das Problem lösen. Und da ist ja nicht, dass das Facebook dafür paid, dafür bezahlt, dass diese ihre Dings zero-rated sind, sondern das ist eher ein Marketing-Tool, einmal für die Telefonanbieter und auch für Facebook, um seinen Marktmacht zu festigen. Wir haben noch welche.
Wir haben noch viele Fragen und einige Fragen können wir nachher stellen. Also haltet bitte eure Fragen kurz. Nächste Frage bitte. Vielen Dank. Es scheint, dass in bestimmten Ländern, in denen es viele Telekommunikationsunternehmen wie in Dänemark gibt, da hat man, dass viele dieser Firmen auch in Content anbieten, sich diversifizieren. Habt ihr überlegt, wie ihr das auch adressiert, außer diesem Gerichtsverfahren gegen Telekommunikationsfirmen. Ja, dieses Bundling wird also hier nicht Teil dieser, wird nicht von dieser rechtlichen Definition abgedeckt, aber vertikale Integration kann ein Problem sein, wenn man hier also diese Vermischung hat. Das könnte eine Login-Situation erzeugen. Und viele der Abo-Modelle für Spotify und andere Dienste bauen auch darauf auf. Aber ich denke, und Jürgen, bitte korrigiere mich, das ist, glaube ich, etwas, was man unter normalen Wettbewerbsregeln angreifen müsste. Es ist nicht unbedingt etwas, was durch die Netzneutralitätsregel behandelt wird, wenn es nicht um eine technische Diskriminierung geht. Zum Beispiel, wenn diese Telekommunikationsfirmen ihren Diensten eine schnelle Verbindung geben oder wenn sie sagen, dass mein Angebot von Datenvolumen ausgenommen wird. Ja, also kurz, ich bestätige, das ist ein Wettbewerbsthema. Manchmal ist das illegal. Es hängt wirklich von den spezifischen Umständen ab. Nummer vier, bitte. Vielen Dank für den Talk. Ich versuche hier meinen Kopf in diese Diskriminierungsdefinition hineinzukriegen oder das in meinen Kopf zu kriegen. Ist die Deutsche Telekom aktiv diskriminierend, wenn sie nicht mehr Bandbreite bereitstellen für Services wie Netflix? Ist das problematisch? Ist das der Flaschenhals? Wir haben es im Video erklärt. Die normale Praxis in dem Markt ist, dass wenn deine Verbindung größer gemacht wird, dann stellst du mehr Kapazität bereit. Also in 99,996% oder so der Fälle ist es so, dass das also kein Geld kostet, die Bandbreite zu erhöhen, weil das in den besten Interesse aller Seiten liegt, dass Daten also horizontal in einer Peering-Konnektivität und nicht über Transitrouten, wofür die meisten Netzbetreiber zahlen müssen. Aber einige sehr große Firmen in ihren Heimatmärkten, wo sie die größte Dominanz haben, die weichen ab von diesem Prinzip. Das Internet ist auf dieser Idee aufgebaut, dass es mehr als die Summe der Teile ist. Also den freien Datenfluss zu ermöglichen, ist also wirklich das Wesen, was es zu diesem Tool macht, das also auch die Nachfrage nach Internet steigert. Aber hier ist es so, dass einige der großen, sehr, sehr großen Firmen abweichen für ihren eigenen Gewinn. Und das ist, warum wir sagen, diese Praxis ist tatsächlich eine Verletzung der Netzneutralität. Es ist eine Diskriminierung, es hat einen negativen Effekt, sowohl für die Endbenutzerinnen als auch für die Content-Anbieter, die diese Dienste anbieten. Und dies ist also sehr oft ein schwieriges legales Terrain. Es ist nicht immer einfach für die Applikationsanbieter, denn wenn du nicht zahlst, dann werden deine User Probleme haben, deinen Inhalt abzurufen. Wir haben eine weitere Frage aus dem Internet und dann würden wir euch bitten, eure Fragen nachher persönlich zu stellen, wenn möglich. Also bitte, Signalengel, eine weitere Frage aus dem Internet. Was sind einige Datenpunkte oder Typen, die ihr einsammelt oder Tools, mit denen wir, die wir ausführen können, um euch zu helfen? Es gibt, dies ist tatsächlich eine größere Diskussion. Und dafür würden wir also auf den Workshop verweisen, am Tag 4 um 2 Uhr. Aber alles, was uns hilft, besser die Natur des Netzwerks zu verstehen und die Unterschiede zwischen dem Netzwerk der Deutschen Telekom und anderen in Deutschland und Europa, das wäre hilfreich. Eine Situation, in der ein User, eine Userin beschädigt wird oder geschädigt wird, wo das gemessen werden kann. Und ich glaube, es gibt dafür viele Tools, Atlas Probe und Isroute und andere, die ihr benutzen könnt, um hier diese Daten einzusammeln. Wir haben unser Bestes getan, um diese Beweise zu sammeln und wir haben, glaube ich, genügend Grundlage, um diese Beschwerde einzureichen. Aber wir wissen aus vielen Diskussionen, dass es ein großes Rabbit Hole ist und dieses ein großer Kaninchenbau. Dies ist also auch ein Aufruf an alle, die größere Einblicke haben in das, was tatsächlich passiert und was andere Perspektiven sind. Dies ist also auch historisch nicht ganz neu. Auch es wäre historisch sehr interessant, hier Kontakte zu kriegen. Auf der Website netzbremse.de findet ihr auch E-Mail- und Signal-3-Mark-Verbindungen, um uns also vertraulich auch zu kontaktieren. Gibt also einen warmen Applaus an unsere Redner Jürgen von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und Thomas von Epicenter Works. Danke und guten Abend.